In den letzten Wochen haben wir weltweit beispiellose Ereignisse gesehen, die größtenteils durch die Coronavirus-Krise verursacht wurden. Wir haben viel Leid, den Verlust von Leben und Freiheiten erlebt. Während sich die Krise weiterentwickelt, müssen wir einen besonderen Erdteil beobachten. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flury, bemerkte, dass eine der wichtigsten Nachwehen der globalen Panik über Covid-19 Europas Antwort darauf sein würde. Sie werden also eine dramatische Veränderung in der Politik Europas sehen, sagte Herr Flury voraus. Im heutigen Programm untersuchen wir, wie Europa bisher auf die Krise reagiert hat.
Die Welt ist instabil, unberechenbar und gefährlich. Deutschland und Europa erleben große Krisen und Transformationen. Wie sieht die Zukunft Deutschlands aus? Was ist die Zukunft des Menschen? Die biblische Prophezeiung gibt Antworten. Dies ist der Wochenrückblick der Posaune. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Welt verstehen können. Hier ist Ihr Moderator, José Michels.
Schauen wir uns zunächst Österreich an. Ein Land, das schnell und radikal auf die Pandemie reagiert hat. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat während der Corona-Krise am 16. März als erster Ausgangssperre in Europa angeordnet. Kurz wurde lange Zeit für sein Handeln gelobt. Aber dieses Handeln enthüllte auch einige seiner viel kritisierten Eigenschaften. Nachrichtenquellen in ganz Europa machen sich Sorgen, dass Kurz eine autoritäre Herrschaft in das Herz Europas bringen könnte. Die konservativ-liberale Schweizer Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, schrieb am 9. Mai, Zitat, unter seiner Führung ist Österreich sehr gut durch die erste Phase der Pandemie gekommen. Doch zugleich zeigten sich die autoritären Züge des jungen Kanzlers. Ende des Zitates. Kurz ist das jüngste Staatsoberhaupt der Welt. In der Coronavirus-Krise präsentierte er sich jedoch als der erfahrenste Anführer. Während andere Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt Expertenteams an ihre Seite zogen, fungierte Kurz als alleinige Autorität Österreichs. Er hat seine Aktionen nicht mit anderen in der Europäischen Union koordiniert, stattdessen vermarktete er sich als Alleinherrschender, dem der Rest Europas folgen sollte. Die Neue Zürcher Zeitung bemerkte, Zitat, als Erster rein, als Erster raus, so sieht das Regiebuch der Corona-Manager am Wiener Ballhausplatz aus, wo der österreichische Bundeskanzler amtiert. Schneller, besser, schlauer als die anderen in Europa wollen Sebastian Kurz und seine konservativ-grüne Regierung ihr Land durch die Pandemie lotsen. Ende Zitates. Alles in der Coronavirus-Krise dreht sich um einen Mann, Österreichs Kanzler. Am 10. März kündigte Kurz Grenzschließungen und eine weitreichende Ausgangssperre an. Andere europäische Länder folgten schnell. 4 Wochen später gehörten die Österreicher zu den ersten, die wieder Geschäfte öffneten. Die Gesamtzahl der Todesfälle erreichte nicht die erwarteten Zehntausende oder gar die Hunderttausende, die manche voraussagten. Bis heute gab es weniger als 1000 Todesfälle in Österreich, die an Corona starben. Es stellt sich auch die Frage, wie viel davon Vorerkrankungen hatten. Und es ist schwer zu sagen, ob die strengen Maßnahmen auf die lange Sicht überhaupt geholfen haben, Leben zu retten, da die Krise noch andauert. Aber eines ist bemerkenswert. Kurzes autoritäre Maßnahmen wurden oft bei der Bevölkerung mitgetragen und oft sogar gelobt. NZZ bemerkte, doch das Management der Corona-Krise hat auch einige Charakterzüge des 33-jährigen Politikers Kurz offenbart und andere bestätigt. Denn epidemiologische Zahlen sind das eine, politischer Stil und Entscheidungen das andere. Die Österreicher sind von der Lungenerkrankung vorerst weitgehend verschont worden. Aber sie waren auch Statisten einer Inszenierung ihres so gewandten jungen Kanzlers. Ende des Zitates. Hier ist, was Sebastian Kurz dazu sagte.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir leben in einer Zeit der Herausforderung, in einer Zeit der Krise, in einer Zeit, in der es notwendig ist, zusammenzustehen. Die Ausbreitung des Coronavirus, die trifft uns nicht überraschend, aber sie trifft Österreich und die Europäische Union in einer unglaublichen Härte. In unserem Nachbarland Italien steht das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch. Menschen, die sterben, müssen sich von ihren Angehörigen am Telefon verabschieden, weil die Ansteckungsgefahr zu hoch ist. Ärzte müssen entscheiden, wen sie behandeln, weil die Kapazitäten nicht mehr ausreichen. All das findet gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft statt. Und ich sage das nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern ich sage das, weil das die Wahrheit ist und weil es noch immer zu viele Menschen in unserem Land gibt, die versuchen zu beschwichtigen und die Dinge schönreden.
NTV fragte, hat Kurz Österreich Angst gemacht? Und bezog sich auf einen Bericht, der andeutet, dass Kurz tatsächlich Angst als politisches Werkzeug nutzen wollte. Der ORF-Radiosender Ö1 berichtete über ein Protokoll, das ein Treffen der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium am 12. März wiedergibt. Das ist der Tag, an dem die Nachricht vom ersten Corona-Toten im Land bekannt wurde. Über den Bericht bemerkte NTV, Zitat, laut Mitschrift habe Kurz zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Sorge in der Bevölkerung verspürt. Als ein Mediziner den Ansatz der britischen Regierung während einer Masernepidemie in den 90ern vorstellte, die damals mit der Angst der Bevölkerung gespielt habe, meldet sich der Kanzler erneut zu Wort. Das Protokoll dazu wörtlich, Kurz verdeutlicht, dass die Menschen vor einer Ansteckung Angst haben sollen, beziehungsweise Angst davor, dass Eltern oder Großeltern sterben. Ende Zitates. Kurz hat dann die Angst verbreitet, strenge Maßnahmen durchgesetzt und so die Angst der Bevölkerung genutzt. Es sollte auch bemerkt werden, dass Kurz die Unterstützung der katholischen Kirche hatte. Zu Beginn der Krise lobte Kardinal Christoph Schönborn die Regierung in einem ZIB-2-Spezial. Zitat, ich bin sehr dankbar, dass die Regierung klug vorgeht und Schritt für Schritt Maßnahmen setzt und damit Vertrauen schafft. Ende des Zitates. Wir sehen den Aufstieg der Alleinherrschaft auch in Ungarn und dort noch stärker. Was der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am 30. März tat, war in der jüngsten Geschichte Europas beispiellos. Orbán nutzte die Coronavirus-Krise, um die Demokratie abzuschaffen und die Herrschaft per Dekret zu etablieren. Das ungarische Parlament hat das Gesetz gebilligt und Orbán nahezu unbegrenzte Notstandsbefugnisse eingeräumt. Es scheint, dass Europa bereitwillig einen Diktator in seiner Mitte akzeptiert. Das ungarische Parlament wurde geschlossen, Wahlen wurden abgesagt und jeder, der falsche Informationen verbreitet, konnte für 5 Jahre lang inhaftiert werden. Eine Institution hätte dem durch enormen Druck ein Ende setzen können, die Europäische Union. Aber die EU hat auf das neue ungarische Recht milde reagiert. Die mit Spannung erwartete Zurechtweisung enttäuschte viele und brachte andere dazu, laut zu lachen. Ein weiterer Trend, den wir beobachten sollten, ist, wie Europa mit der Religion in dieser Krise umgeht. Die Staatliche Universität Mailand veröffentlichte am 22. Mai eine Studie über religiöse Aktivitäten unter Italienern während des Coronavirus. Sie folgte den Gewohnheiten von 4.600 Italienern zwischen dem 20. April und dem 15. Mai. Es zeigte sich, dass in der Krise Italiener näher an die Kirche rückten, obwohl sie nicht physisch anwesend sein konnten. Der Coronavirus zwang diejenigen, die selten zur Messe gehen, plötzlich religiös zu werden. Als die Ausgangssperren begannen, nahm die Häufigkeit des Gebets und der Teilnahme an Gottesdiensten zu, obwohl diese nur virtuell besucht werden konnten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezog sich auf die Corona-Krise, als er am 22. März sagte, Zitat, wer gläubig ist, soll beten, damit es Deutschland nicht zu hart trifft. Ende Zitates. Mehrere Kirchenvertreter nahmen Söders Aufruf ernst. Söder wird gegenwärtig immer beliebter, wie kaum ein anderer Politiker vor ihm. Viele Leute denken inzwischen, dass er Deutschlands Kanzler werden wird. Für ein Land, das für sich in Anspruch nimmt, Kirche und Staat streng zu trennen, wurde sein Aufruf zum Gebet mit großer Begeisterung aufgenommen. Einige Kirchenvertreter verstanden Söders Aufruf als Aufforderung zum Handeln und riefen zu einer Veranstaltung auf, die Deutschland betet gemeinsam genannt wurde. Über 500.000 Menschen folgten der Gebetsaktion am 8. April online. Söder übernahm die Schirmherrschaft der Veranstaltung. Die Katholiken, evangelische, orthodoxe Christen und freie Kirchen zusammen veranstalteten. Die Veranstaltung wurde angekündigt als die größte Gebetsaktion, die Deutschland je gesehen hat. Die Organisatoren bewerten die ökonomische Initiative als überwältigenden Erfolg. Am 12. April traten der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, und der Vorsitzende des evangelischen Kirchenrates, Bischof Heinrich Bedford Strom, zusammen in der Fernsehsendung Das Wort zum Sonntag auf. Deutschlands zweitältestem Fernsehprogramm. In der nahezu 66-jährigen Geschichte des Programms gab es noch nie eine Sendung, in der katholische und evangelische Kirchenleiter sich zusammen an die Nation richteten. Inmitten der Coronavirus-Pandemie suchte auch der französische Präsident Emmanuel Macron am 22. April den Dialog mit Vertretern religiöser und weltlicher Vereinigungen in Frankreich, um Frankreich, laut der Webseite Vatican News, in einer neuen Solidarität zu vereinen. In Emmanuel Macron spricht mit den Sekten stellt das französische Vatican News fest, dass Macron von den Anbetungsleitern hören wollte, wie die Eindämmungsmaßnahmen in ihren verschiedenen Gemeinden wahrgenommen wurden. Dies ist jedoch das zweite Mal in den letzten 2 Monaten, dass der französische Präsident ein Treffen dieser Art abgehalten hat. Sein letztes Treffen zeigt, wie besorgt er über die Auswirkungen der Krise auf das soziale Gefüge Frankreichs ist. Der Präsident der französischen Bischofskonferenz vertrat die katholische Kirche bei dem Treffen. Macron hatte ihn zuvor im August letzten Jahres für einen 90-minütigen Höflichkeitsbesuch empfangen, berichtete Lacrosse damals. Eine der Gesprächsthemen zwischen beiden war das Verhältnis zwischen den Sekten und dem Staat. Der katholische Vertreter ist Berichten zufolge sehr zufrieden damit, wie Macron nach dem Gespräch gehandelt hat. Religionen haben lange damit gekämpft, in der modernen Gesellschaft relevant zu bleiben. In der Corona-Krise hat die Religion für einige wieder an Bedeutung gewonnen, während andere ihr den Rücken zugekehrt haben. Aber wie es das Leben der Menschen beeinflusst hat, Konfessionen zusammengebracht hat und sogar Staatsoberhäupter beeinflusst hat, ist sicherlich ein Trend, den man beobachten sollte. Ein weiterer Trend, den wir beobachten sollten, ist Europas Streben nach Einheit. Obwohl das europäische Projekt in der Krise zu scheitern schien, die Grenzen geschlossen wurden und die gegenseitige Hilfe spärlich war, änderte sich alles am 21. Juli auf beispiellose Weise, als die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ein Rettungspaket für die Corona-Krise in Höhe von 750 Milliarden Euro verteilt auf über 7 Jahre und 19 Länder zustimmten. Es war eines der wichtigsten EU-Treffen seit mehreren Jahren. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben der EU zum ersten Mal erlaubt, Geld zu leihen. Dies scheint nicht weiter wichtig zu sein, aber es ist eine sensationelle finanzielle Entscheidung, die diese Gruppe von Nationen auf den Weg zu einem Superstaat bringen könnte. Die EU wird Geld an den Finanzmärkten leihen, dann werden Zuschüsse in Höhe von 390 Milliarden Euro und Darlehen in Höhe von 360 Milliarden Euro vergeben. Die umstrittene Frage war, wie viel reichere, sparsame Nationen wie die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland zahlen müssten, um die Wirtschaft in Südeuropa zu unterstützen. Deutschland hat kürzlich seine Haltung geändert, um eine geteilte Verschuldung zu fördern, in der Hoffnung, die EU zu vereinen. Vor dem Coronavirus war Deutschland strikt gegen eine gemeinsame Verschuldung. Das bedeutet, dass Griechenland oder Italien Geld ausgeben könnten und Deutschland dafür verantwortlich wäre, es zurückzuzahlen. Wenn Deutschland die nationale Kreditkarte teilt, möchte es sicherstellen, dass andere Länder sie nicht verwenden, um Sportwagen und Luxusferien zu kaufen. Doch im Mai hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich anders entschieden. Sobald diese Schwelle überschritten ist, folgen bald die anderen. Unsere englische Version der Posaune berichtete über diese Entwicklung und bemerkte, dass es eine mächtige Zentralregierung braucht, um die kommenden Herausforderungen zu meistern und zu regulieren. Somit sind wir der europäischen Einheit, einige europäischer Kernstaaten mit einer Zentralregierung, einen Schritt näher gekommen. Aber das Erstaunlichste an diesen Trends ist, wie sie sich auf die Prophezeiung der Bibel beziehen. Die europäische Einheit, ein religiöses Erwachen und der Aufstieg der Alleinherrschaft wurden in der Bibel prophezeit. Obwohl wir sicherlich nicht die vollständige Erfüllung dieser Prophezeiung bereits gesehen haben, sind wir der Erfüllung einen enormen Schritt näher gekommen.
Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück. Sie hören das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Die biblische Prophezeiung offenbart Geschehnisse unserer Zeit und weltbewegende Ereignisse, die bald ihr Leben ändern werden. Eine Weltmacht wird in der Bibel symbolisch mit einem weltbeherrschenden Tier dargestellt. Das Buch der Offenbarung spricht von einem solchen Tier. Wer oder was ist das Tier der Apokalypse oder des Buches der Offenbarung, Kapitel 13 und 17? Was offenbart die biblische Prophezeiung über die Weltgeschehnisse, die uns zum Ende dieses Zeitalters nach Harmageddon führen? Die wichtigste Frage der Stunde lautet: Was oder wer ist das Tier? Was ist das Bild des Tieres und das Mahlzeichen des Tieres, von denen in der Apokalypse bzw. im Buch der Offenbarung die Rede ist? Wer immer das seltsame Tier, was immer das rätselhafte Bild, was immer das geheimnisvolle Zeichen ist, Sie und ich müssen feststellen, worum es sich handelt. Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer kostenlosen Broschüre »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« von Herbert W. Armstrong. Besuchen Sie unsere Webseite dieposaune.de und beantragen Sie Ihr kostenloses Exemplar. Diese zweiteilige Broschüre schreibt über die Regierungen und Kriege, die diese Welt zum Ende bringen werden, aber auch Gottes Plan, den Menschen Frieden zu bringen. Sie können auch an info@dieposaune.de schreiben, um Ihre kostenlose Literatur zu beantragen. Willkommen zurück. Fahren wir fort mit unserem Programm Der Wochenrückblick. Hier ist wieder Ihr Moderator, José Michels.
Was wir heute in Europa sehen, führt genau zu dem, was der verstorbene Herbert W. Armstrong in seiner Broschüre »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« ausführlich erklärt hat. Wie Herr Armstrong erklärt, enthüllen die Kapitel 2 und 7 von Daniel und Offenbarung 17, dass das letzte Weltreich vor Christi Rückkehr, das Römische Reich, 10-mal wieder auferstehen würde. Die letzten 7 dieser Auferstehungen würden mit Hilfe der römisch-katholischen Kirche stattfinden, symbolisiert durch das kleine Horn in Daniel 7 und durch die Frau, die die das Tier in Offenbarung 17 reitet. Wie Herr Armstrong bereits in 1960 schrieb, wurde es prophezeit, dass das Heilige Römische Reich diese Erde 7-mal hintereinander plagen würde. 6-mal ist dieses Reich schon aufgestiegen und wieder gefallen. Es wird vorausgesagt, dass die letzte Auferstehung aus 10 europäischen Nationen oder Gruppen von Nationen besteht, die von 10 europäischen Königen oder Diktatoren regiert werden würde. An der Spitze dieses Reiches wird Deutschland stehen. Die derzeitige Europäische Union mit 28 Nationen wird auf 10 reduziert. Großbritannien hat sich bereits aus der EU zurückgezogen, schrieb Herr Flori. Andere werden folgen oder rausgeschmissen werden. Die Vereinigung von Kirche und Staat ist ein entscheidender Teil der Erfüllung dieser Prophezeiung. In Offenbarung 17, Vers 1 bis 2 heißt es: Und es kam einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben, und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und in Vers 12 heißt es: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese Könige werden nicht von liberalen westlichen Institutionen kontrolliert, sondern von der römisch-katholischen Kirche. Sie werden auch keine demokratischen Anführer sein, sondern, wie der verstorbene Herbert W. Armstrong erklärte, sie werden als Diktatoren regieren. Viktor Orbans Aufstieg zur Macht, seine Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche und die mehr oder weniger große Akzeptanz seiner Machtübernahme durch Europa sind gefährliche Anzeichen dafür, dass diese 10 prophezeiten Könige plötzlich in Europa auftauchen werden. Herr Flori schrieb dazu: Zitat, die europäischen Staats- und Regierungschefs verhalten sich zunehmend wie Diktatoren und übernehmen diktatorische Macht. Die Menschen in Europa werden vorbereitet, eine tyrannische Führung zu akzeptieren. Doch diese aufstrebenden starken Männer sind noch nicht vereint, wie es die Bibel voraussagt. Dem Heiligen Römischen Reich fehlt jedoch ein überragender Anführer. Ende Zitates. Wir sehen, dass Europa bei der Annahme gemeinsamer Schulden auf Einheit drängt. Aber es muss noch viel passieren, bevor diese Einheit gefestigt wird. Es wird einen starken Anführer erfordern. Herr Flori bemerkte dazu: Das Coronavirus hat Probleme für Europa geschaffen, die den Druck zur Einheit erhöht haben. Derzeit ist Europa schwach und gespalten. Eine Bedingung, mit der das deutsche Volk vor allem nicht leben kann. Sie werden antworten. Da können Sie sicher sein. Die Sehnsucht der Menschen nach einem starken Mann, der endlich Maßnahmen ergreift, wird stärker werden. Und Sie werden Ihren starken Mann bekommen. Dieser Mann wird Europa entführen und es in eine weitere Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches verwandeln. So wie es frühere starke Männer getan haben. Darunter Karl der Große, Otto der Große und Adolf Hitler. Die Details dieser Prophezeiung, die wir seit über 75 Jahren verkünden, werden nun sichtbar. Weiter erklärt Herr Flori: Und weil dies sehr schlechte Nachrichten sind, möchte ich jedoch die gute Nachricht mit einbeziehen. Und diese wiederum ist die beste Nachricht, die Sie je in Ihrem Leben gehört haben. Es ist tatsächlich die beste Nachricht, die diese Welt jemals zu hören bekommen kann. Daniel 8, Vers 25 sagt nämlich Folgendes in der Elberfelder Bibel: Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Hinterlist in seiner Hand. Und er wird in seinem Herz groß tun, und im Frieden wird er viele vernichten. Mit anderen Worten, er agiert, als wolle er Frieden, aber er will Krieg. Ja, er ist ein echter betrügerischer Antiochus. Aber beachten Sie, was passiert. und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Haben Sie das registriert? Er wird ohne Zutun einer Menschenhand zerbrochen werden. Gott wird dieses heilige römische Reich für immer zerstören. Ende des Zitates. Es ist begeisternd zu verfolgen, wie die Prophezeiungen der Bibel sich erfüllen. Denn es zeigt, dass Gott bald eingreifen wird, um den Menschen Frieden zu bringen. Auf unserer Webseite dieposaune.de finden Sie kostenlos die Literatur, die in diesem Podcast erwähnt wurde. Wenn Sie sich das Programm auf YouTube anhören, können Sie auch die entsprechenden Links in der Infobox finden. Bis zum nächsten Mal mit dem Wochenrückblick der Posaune. Mein Name ist Jose Michels. Bitte folgen Sie unserem Kanal, dass Sie keine Folge verpassen.
Sie hörten gerade das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Besuchen Sie uns bitte auch auf unserer Webseite dieposaune.de.